Das Vorwort ist dieses. Es geht ja heute um das dritte Thema, was dich in Spitzen bringt, Kinder. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass man manchmal in Spitzen kommt dann. Wenn du Kinder hast und Erziehungsratschläge erwartest heute, dann muss ich dich enttäuschen. Ich hoffe schon, dass der Gottesdienst dir was bringt in deiner Beziehung mit deinen Kindern. Aber wirklich, wirklich um spezielle Erziehungsfragen und auch noch Lösungen geht es heute nicht wirklich. Wenn du keine Kinder hast, bist du heute nicht falsch hier. Denn du warst in jedem Fall mal selber Kind und du hast oder hattest Eltern. Und wenn es sogar so sein sollte, dass du deine leiblichen Eltern gar nicht kennst, dann gab es da Leute, die für dich wie Eltern waren. Du hattest eine Kindheit. Und Kindheit wird schon ein Schwerpunkt dieser Predigt sein. Okay, diese zwei Dinge als Vorwort. Jetzt schauen wir uns einen Clip an. Zu diesem Clip muss ich noch was sagen. Das Lied, was ihr da hört, passt nicht so hundertprozentig, jedenfalls von seinem Inhalt, von der Geschichte, die er es erzählt, auf die Bilder. Ich bin ein bisschen daran schuld. Ich habe dieses Lied gehört und beim Refrain, das passt dann schon, das werdet ihr merken, habe ich an Kinder gedacht und habe jemanden gebeten, dieses Lied und ein paar Kinderbilder zu verbinden. Schaut es euch an. Das sind eure Kinder, unsere Kinder. Viele von denen sind jetzt drüben. Und sie sind wundervoll. Dieses Lied sagt, ihr seid wundervoll, das ist wirklich die Wahrheit, das ist wahr. Diese kleinen Menschen, die ihr da gesehen habt, treten hier fast nie in Erscheinung. Ganz zum Schluss kommen sie darüber in die Ecke, um irgendwie von ihren Eltern wiedergefunden zu werden. Jetzt sitzen sie drüben im Kinderabenteuer und nachher wirst du sie vielleicht bemerken, wenn du fast mit der Kaffeetasse über eins stolperst, weil unser Leben sich irgendwie einen Meter über ihren Köpfen abspielt. Sie gehen ziemlich unter in unserer Erwachsenenwelt. Dabei sind sie wundervoll. Das Kinderabenteuer, was jetzt gerade stattfindet, ist für uns in der CC nicht einfach nur eine Veranstaltung, die vor allem Kinder betreut, damit wir hier Zeit haben, Gottesdienst zu feiern. Der Gottesdienst von den Kids da drüben hat den gleichen Wert wie unserer hier. Ich möchte das einfach mal sagen. Denn diese kleinen Menschen haben den gleichen Wert wie wir, die wir 20 Jahre älter sind. Stell dir vor, Jesus wäre heute Morgen hier plötzlich hereingespaziert und er hätte vorne irgendwo am Infopoint gesagt, er wollte sich diesen Gottesdienst im Kino mal anschauen. Wer sagt uns eigentlich, dass er damit Kino 7 gemeint hat? Vielleicht ist er jetzt in Kino 6. Denn Kinder sind in Gottes Augen vollwertige, wertvolle Menschen, wundervolle Menschen. Ich habe euch diesen Clip gezeigt oder ihnen ein bisschen den Auftrag gegeben, um euch bewusst zu machen, wie wundervoll, wie wertvoll die Geschenke sind, die wir da haben, die wir da kennen dürfen, die Gott uns mit Kindern macht. So viel geballte Ladung Leben. So viel Hoffnung und so viel Chancen noch, die in diesen Kindern liegen. Da liegt das Leben mit seinen ganzen Möglichkeiten noch offen vor diesen Menschen. So viel Energie, die da noch entfaltet werden kann. Und gleichzeitig, vielleicht habt ihr es auch gedacht beim Schauen der Bilder, so viel Verletzbarkeit. Weil diese kleinen Menschen noch so abhängig davon sind, dass wir ihnen diesen Raum bieten, diesen Schutz bieten, um das Leben zu entdecken und sich entfalten zu können. So viel Potenzial, so viel potenzielles Leben in so zerbrechlichen Gefäßen. Ich zeige euch noch ein Kind. Ich meinte eigentlich schon das nächste Bild. Dieses Kind hier. Dieser Junge ist etwa 4, vielleicht auch 3. Heute ist er das nicht mehr. Das Bild ist schon ein paar Jährchen alt. Er war damals schon hübsch, blond, sympathisch. Er kam auch, so sieht man, irgendwie bei Frauen gut an. Ihr ahnt, wer das ist. Ich weiß noch, es war im Tessin im Urlaub und diese Figuren standen dort im Garten und Fanhäuschen. Ich fand die irgendwie spacig. Da gab es noch viele andere. Es gibt auch noch andere Bilder mit diesen Figuren. Ihr alle habt solche Bilder von euch zu Hause. Bilder aus deiner Kindheit. Denkst du gerne an deine Kindheit zurück? Es gab eine Zeit, da warst du ein Kindheitserleber. Das ist mein erster Punkt. Ein Kindheitserleber. Es gab eine Zeit, da hat ein Eis den ganzen Tag gerettet. Es gab eine Zeit, da drehten sich deine Tagträume um ein rotes Fahrrad mit Fünfgangschaltung. Das war damals schon was. Es gab eine Zeit, da bist du mit dem Holzschwert durch den Wald gerannt oder als Prinzessin durch dein Zimmer geschwebt. gab eine Zeit, da durftest du nur samstags bei Wetten, das lange aufbleiben. Und danach brauchtest du Licht im Flur, um einschlafen zu können. Es gab eine Zeit, du hast eine Zeit erlebt, die nennst du heute deine Kindheit. Du hattest eine schöne, eine behütete oder eine schwierige, vielleicht sagst du sogar eine furchtbare Kindheit. Heute jedenfalls bist du von einem Kindheiterleber zu einem Kindheiterzeuger geworden. Das ist eine furchtbare Wortschöpfung. Ich weiß, es ist meine. Aber heute bist du es, der die Kindheit anderer Menschen prägt. Heute spielst du immer noch eine Rolle in Kindheit, aber nicht in deiner, sondern in der Kindheit anderer Menschen. Heute bist du es, der die Zu-Bett-Geh-Zeit bestimmt. Heute bist du es, der etwas erlaubt oder verbietet. Heute bist du es, den jemand mein Papa, meine Mama nennt. Oder vielleicht Onkel oder Tante nennt. Oder vielleicht großer, erwachsener Bruder oder Schwester. Du bist von einem Kindheiterleber zu einem Kindheiterzeuger geworden. Übrigens auch, wenn du keine Kinder hast. Wenn du vielleicht nachher irgendwie mit Kindern im Foyer in Kontakt kommst, wirst du ein ganz kleines bisschen ihre Kindheit mitprägen und ihr Bild von Erwachsenen, ihr Bild davon, wie wertvoll sie sind. Und was mir wichtig ist, diese beiden Dinge, Kindheit erleben und Kindheit erzeugen, hängen miteinander zusammen. Je nachdem, wie du deine Kindheit erlebt hast, hat das Einfluss darauf, wie du heute Kindheit anderer prägst. Das Erleben deiner Kindheit prägt den Umgang mit deinen Kindern heute. Und jetzt schauen wir uns dazu eine Theaterszene an.
Die Kartoffeln sind wirklich köstlich zubereitet.
Vielen Dank. Sie sind gratiniert. Das kommt aus Frankreich und heißt mit Käse überbacken.
Also, die sind wirklich fantastisch.
Ich dachte mir, dass sie sehr gut hier zu dem Schinken passen.
Ja, das stimmt. Sag mal, wo hast du denn den Schinken gekauft?
In der Metzgerei Weingärtner. Die schlachten auch selber.
Also wirklich sehr lecker.
Nicht wahr?
Wie teuer war der denn?
Ach, billiger als ich dachte. 7,20 Euro.
Für alles?
100 Gramm.
100 Gramm für 7,20 Euro? Na, dafür muss er ja auch gut schmecken. Ja, für das Zelt hätten wir auch essen gehen können. Sag mal, wer hat dich denn auf diese Schnapsidee gebracht?
Niemand. Da bin ich selber drauf gekommen. Ich bin ja schon öfter an dem Laden vorbeigelaufen, wollte den mal ausprobieren. Und heute war es dann so.
Du solltest dich doch vor solchen spontanen Einkäufen hüten. Wir kommen nie aus unseren Schulden raus, wenn du ständig das Erstbeste kaufst, das du in irgendeiner Auslage siehst. Und woher willst du überhaupt wissen, ob das auch wirklich gut schmeckt? Ja. Der Schinken hätte ja auch genauso gut schlecht schmecken können. Genauso wie diese Hähnchenschenkel, die du neulich gekauft hast. Die waren furchtbar. Aber du bist wie eine Gestörte losgerannt und hast noch mehr davon besorgt.
Aber unserem Roland haben sie geschmeckt. Stimmt's, Roland?
Das heißt doch gar nichts.
So sind sie wenigstens nicht verkommen. Möchtest du noch mehr Kartoffeln?
Der merkt doch gar nicht, wenn etwas schlecht schmeckt. Der schlägt sowieso alles noch runter. Die waren ekelhaft. Pass lieber auf. Du weißt, welche Auswirkungen Käse auf deine Oberschenkel hat.
Heute ist doch Feiertag, da kann ich mal ein bisschen bei der Strecke schlagen.
Ein bisschen? Gib mir mal was von dem Schinken rüber, Jenny. Nimm dir auch was.
Ich mag keinen.
Was? Da.
Jenny, ich habe in der Küche noch einfach gekochte Kartoffeln.
Ich dachte, wir wären uns einig darüber, dass sie keine Extrawurst bekommen.
Philipp!
Was? Das hat uns auch dieser verrückte Arzt erzählt. Keine Besonderheiten beim Essen. Sie soll das essen, was wir essen.
Aber sie isst doch überhaupt nicht.
Ich mag keinen Schinken. Ich hasse ihn. Ist so fett.
Aber der ist wirklich ganz mager, Jenny.
Nichts.
Es hat überhaupt keinen Sinn, mit ihr darüber zu streiten. Sie wird eh immer gegen alles sein.
Könnt ihr euch nicht einfach mal in Ruhe lassen?
Wir möchten doch nur, dass du was isst, mein Schatz.
Das würde ich sogar. Wenn du einmal was kochen würdest, was mich nicht gleich umbringt.
Aber schau, dein Bruder Roland, er isst alles.
Ein Schwein! Dieser Junge ist ein Schwein!
Aber Philipp, er wächst doch noch!
Musst du denn den Günther immer verteidigen? Ich stehe wie ein Idiot da! Du hast wieder mal recht, natürlich! Roland, stopp nicht so! Vielleicht sieht es auch nur so aus, weil er neben dir sitzt. Du bist doch schon total abgemagert, dass man jede Rippe an dir zählen kann. Das ist doch lächerlich.
Philipp!
Du kommst aus einer guten Familie, unser Tisch ist jeden Abend voll und du siehst aus wie einer aus Somalia.
Ach ja, wenn ich so abschluss auf dich will, dann kann ich auch gehen. Jenny!
Lass sie, setz dich hin.
Aber Philipp!
Ich hab gesagt, du sollst dich hinsetzen. Oh, sind wir mal wieder soweit, hä? Merkst du denn nicht, was sie mit dir anstellt? Sie will doch nur Aufmerksamkeit, das ist alles. Aber von mir bekommt sie sie nicht. Ist weiter.
Ich bin satt.
Bist du nicht, dein Teller ist doch noch ganz voll.
Mama, kann ich Jenny was davon rausbringen?
Ja, das wäre wirklich ganz gut.
Danke.
Du bleibst hier. Setz dich wieder hin. Sie hat ihre Chance gehabt zu essen, was sie wollte.
Wahrscheinlich hätte sie nichts davon gegessen.
Es ging mir doch gar nicht ums Essen. Ich wollte sie nur in den Arm nehmen.
Merkwürdigerweise haben wir bei diesem Theaterstück mehr gelacht als sonst oft, obwohl es nicht eins der schönen Theaterstücke waren, die hier schon gespielt wurden. Diese Szene hat einen Titel und sie heißt Die hungrigen Kinder. Zwei hungrige Kinder. Nicht nur einer, der schlingt, sondern zwei hungrige Kinder. Eine Familie, die ziemlich normal ist, fürchte ich. Vielleicht Durchschnitt, vielleicht habe ich gedacht, sogar überdurchschnittlich. Eine überfürsorgliche, aber irgendwie hilflose Mutter. Zwei zerbrechlich wirkende Kinder, die hungrig sind, aber eigentlich nicht nach Kartoffelgratin, sondern nach Zuneigung, nach Wärme. Und ein Knochen von Vater, der das nicht gibt. Der genau das nicht gibt. Und der sogar noch zu verhindern weiß, dass andere es dann der Tochter geben, die weggegangen ist. Was lernen diese beiden Kinder über das Leben? Was lehrt sie das Leben? Was lehrt sie das Leben über sie selbst? Was lernen sie über ihren Wert? Und wie werden sie später selber Kinder erziehen? Was lernen sie über das, wie Väter sind? Wie werden sie selber Väter oder Mutter sein? Ich habe vorhin gesagt, es gibt heute keine Erziehungsratschläge. Und tatsächlich reduziere ich heute alles, was man über Kindererziehung sagen kann, auf einen Begriff. Auf einen Begriff. Und der heißt Liebe. Diese Kinder bräuchten Liebe und sie würden sich zu anderen Menschen entwickeln. Ich habe einen Bibeltext dabei, in dem geht es eigentlich überhaupt nicht um Kinder und Eltern. Aber es geht um Liebe. Das ist aus 1. Johannes 4. Wenn ihr das zu Hause nachlest, merkt ihr, dass da Verse zwischendrin weggelassen sind. Das ist der Vers 7, der Vers 10 bis 12 und der Vers 16. 1. Johannes 4. Ihr Lieben, jetzt habe ich es gerade zugeschlagen. Johannes spricht da eine Gemeinde an. Ja. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leistet für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor Strafe zittert, bei dem hat die Liebe noch nicht ihr Ziel erreicht. Johannes sagt hier ganz verrückte Worte. Er sagt, Gott ist Liebe, okay, das haben wir schon gehört, nehme ich an. Aber dann sagt er, wer Gott kennt, der liebt. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das ist schon ziemlich deutlich. Und das ist auch irgendwie ein bisschen ärgerlich oder herausfordernd, das zu hören. Und dann geht Johannes noch weiter. Er sagt, Gott kann man nicht sehen, niemand hat ihn gesehen, aber, oder außer dann, wenn Menschen lieben, dann sieht man Gott, dann lebt Gott in uns. Wenn Menschen lieben. Ich dachte, wow, das würde heißen, wo Gott ist, da ist Liebe. Und wo Liebe ist, da ist Gott. Und wo Gott nicht ist, da ist auch keine Liebe. Und wo keine Liebe ist, da ist auch Gott nicht. Und jetzt hör das Ganze mal mit diesem Eltern-Kinder-Ohr. Oder wenn du an diese Szene denkst. Diese Kinder hier sind hungrig nach Liebe. Und wenn sie Liebe nicht bekommen, wie schwer werden sie es dann haben, jemals Gott und seine Liebe zu erkennen? Wo Liebe durch Abwesenheit grenzt, also menschliche Liebe durch Abwesenheit grenzt, da ist für Menschen Gottes Liebe tatsächlich unheimlich schwer zu entdecken. Vom Kindheit erleben, das ist der zweite Punkt, vom Kindheit erleben zum Vaterbild, habe ich diesen Punkt genannt. Und ich meine Vaterbild jetzt in Bezug auf Gott als Vater. Vom Kindheit erleben zum Vaterbild. Das hängt wirklich so eng zusammen. So oft übertragen Menschen Erlebnisse, die sie machen, und vor allem die Erlebnisse, die sie als Kinder machen, auf ihr Bild von Gott. Es gibt so viele Menschen, die kommen mit ihrem Leben nicht klar, die kommen mit Gott nicht klar, und wenn man näher daran hinguckt, dann ist es so oft so, dass es nur an Kindheitserlebnissen liegt, weil sie nicht geliebt wurden oder zu wenig. In einer Zeit, in der sie noch so verletzlich waren und es so dringend gebraucht hätten. Ich denke an ein 14-jähriges Mädchen. Und als 14-Jährige eine echt starke Frau. Wirklich stark. Dazu noch so ein Berliner Akzent. Das wirkt ja schon irgendwie so stark, oder? Eine echte Anführerin mit 14. Eine Frau voller Energie. Topsportlich, hübsch, clever. Wenn du die gegen dich hattest, als Mitarbeiter, dann hattest du echt Probleme. An einem Abend weint dieses Mädchen eine Stunde lang. Und warum? Ich dachte nur, in Anführungszeichen, weil ihr Vater sie nicht so mag, wie sie ist. Es ging um einen Punkt. Sie sagt, mein Vater war noch nie, aber auch noch nie bei einem meiner Hockeyspiele. Dabei bin ich gut. Das hat dieses starke Mädchen weinen lassen, ohne Ende. Und ihr Leben ist ein Kampf um Anerkennung ihres Vaters. Und so viele Menschen kämpfen mit der Prägung ihrer Kindheit, auch wenn sie nicht mehr 14, sondern vielleicht 34 sind. Und fast immer geht es dabei um Selbstwert. Und wenn sie dann Gott kennenlernen, dann ist es so oft so, dass der Kampf weitergeht. Der Kampf um Anerkennung bei Gott. Dass es eigentlich ein Kampf um Anerkennung bei ihrem Vater oder ihren Eltern ist, das können sie nicht so auseinanderhalten. Einfach geliebt sein, so ohne Leistung, kann nicht sein. Kennen sie nicht, haben sie nie gelernt. Und diese Angst vor Ablehnung bleibt. Die Angst, von Gott abgelehnt werden zu können. Die Angst, Gott könnte strafen, könnte mich ignorieren, könnte vielleicht irgendwas tun, um mich zu ärgern, um es mir schlecht gehen zu lassen. Und so merken viele Menschen nicht, jahrelang nicht, dass sie das Herz Gottes mit dem Herz ihres Vaters verwechseln oder vielleicht mit dem Bild, was sie von ihrem Vater haben. Das mag gar nicht unbedingt mal der Realität entsprechen. Ihre Kindheitserlebnisse prägen ihr Vaterbild und sie merken es nicht, dass sie Gott nicht wirklich kennen. Und wenn sie es merken, dann können sie es trotzdem nicht einfach abschütteln. Hier steht, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und noch vor Strafe zittert, denn bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Der hat Gottes Herz noch nicht so erkannt, wie es wirklich ist. Hast du dich das eigentlich schon mal gefragt, warum es so ist, warum Gott es so eingerichtet hat, dass Menschen auf die Welt kommen und noch nicht selbstständig sind, sondern so absolut abhängig und hilflos von den Erwachsenen, die dann für sie da sind? Warum geht Gott dieses Risiko ein? Warum macht er das so, dass Menschen in die Welt hineingeboren werden und sich 10, ich sag mal fast 15 Jahre eigentlich nicht wehren können gegen das, was auf sie einströmt und was sie prägt? so absolut abhängig davon sind, dass diese Welt ihnen liebevoll begegnet? Warum macht Gott das so, dass das so unheimlich prägend ist? Ein Riesenrisiko. Ich habe mich gefragt, könnte das sein, dass es Gottes Idee war, dass Familie dazu da ist, dass Eltern dazu da ist, um Kinder so zu lieben, wie Gott sie liebt? Könnte das sein, dass in Gottes Idee der lebensabschnittliche Kindheit eigentlich der Abschnitt unseres Lebens sein sollte, in der wir gelernt haben, dass wir wertvoll sind, auch wenn wir noch gar nichts leisten können? Dass wir einfach so geliebt sind? Könnte es sein, dass Gottes Idee war, dass wir das eigentlich da hätten lernen sollen? Dass wir lernen sollten, dass wir erwünscht sind, geliebt? Gut? Könnte es sein, dass die Liebe der Eltern nach Gottes Idee eigentlich ein Abbild von Gottes Liebe sein sollte? Und dass es deshalb so schwer ist für Menschen, die das nicht erlebt haben, Gottes Liebe zu begreifen, weil Familie versagt hat? Ich glaube, dass es so ist, dass Gott das mit Familie im Sinn hat. Und ich weiß, unsere Welt wäre eine ganz andere, wenn mehr Kinder liebevolle Familien erleben würden. Gottes Liebe wäre in unserer Welt um ein Vielfaches präsenter. Wenn wir einander lieben, sagt Johannes, ich sage jetzt mal, wenn wir einander lieben würden, dann würde Gott in uns leben. Dann wäre Gott präsent. Aber die Tatsache auf unserem Globus ist eine andere. Die Tatsache ist die, dass Väter, die nicht auf Hockeyspiele gehen, im Grunde ganz normal sind. Das ist Peanuts. Dieser Vater war ein ganz normaler Vater wahrscheinlich. Einfach jemand, der im Moment zu wenig Zeit hatte. Es gibt viel, viel, viel Schlimmeres als das. Und es herrscht in unserer Gesellschaft eine Epidemie des Leids in Familien und das hat Auswirkungen darauf, wie Menschen sind. Wie war deine Kindheit? Wie war sie? Und was hat sie für ein Bild in dir geprägt von Gott? Hast du da schon Zusammenhänge erkannt? Kennst du Gottes Herz? Bist du sicher, dass du es kennst? Zum Glück ist das nicht der Schluss der Predigt, sondern der nächste Punkt heißt, vom Vaterbild, das ich habe, zum Vaterherz, so wie es wirklich ist. Wenn du jemand bist, und hier sitzen zum Glück Leute, die würden sagen, nö, ging mir ganz anders, Halleluja, danke dafür, aber wenn du jemand bist, der wenig Liebe erlebt hat, der Enttäuschung erlebt hat, der verletzt wurde und dem es wehtut, wenn er das Wort hört, Vater, dann musst du unbedingt Gottes Herz kennenlernen, denn es ist anders. Wie ist Gottes Herz? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, es kennenzulernen. Johannes war so einer. Er hat Jesus kennengelernt. Tatsächlich von Angesicht zu Angesicht. Deswegen wusste er, wie Gottes Herz ist. Das ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie Gottes Herz ist. Du musst dir Jesus anschauen. Ein bisschen was von Jesus. Als Jesus einmal mitbekommt, wie seine erwachsenen Freunde Kinder wegschubsen, weil sie gerade stören. Er ist am Predigen oder irgendwie am Erzählen und die Kinder wollen so zu ihm und sie stören. So wie sie stören würden, wenn sie jetzt hier reingerannt kämen. Ne? Und als seine erwachsenen Freunde sie wegschicken wollen, da wird er sehr deutlich. Er weist sie zurecht und zwar nicht die Kinder, sondern seine erwachsenen Freunde. Er unterbricht seine Predigt, er setzt sich auf den Boden und er nimmt diese Kinder in den Arm. Er verbringt einfach Zeit mit ihnen, streichelt sie, betet für sie, ist da für sie. Und ein anderes Mal sagt er einen ultra krassen Satz und es geht wieder um Kinder. Also es ist wirklich einer der Sätze, für die man Jesus groß angucken muss. Wer dagegen, sagt er, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, an mir irre werden lässt, käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt würde, wo es am tiefsten ist. Das hat Jesus gesagt. Ich glaube, er denkt dabei nicht nur an Kinder. Aber es ist im Zusammenhang mit Kindern. Einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen. Das muss man sich ja mal reinziehen. Wer durch sein liebloses Handeln an diesen kleinen Menschen verhindert, dass sie jemals Gottes Herz kennenlernen, so wie es ist, für den wäre ein Mühlstein um den Hals noch gut. Jesus nimmt das also sehr, sehr ernst, wie diese Welt, wie diese Gesellschaft, wie unsere Familien, wie unser Elternsein ist, wie wir mit Kindern umgehen. Stell dir vor, er würde regelmäßig an den Mühlstein der Woche verteilen. Hättest du einen Kandidaten? Oder wärst du vielleicht selber einer, weil du an letzte Woche denkst und an dein Umgehen mit deinen Kindern? Johannes sagt, Gott liebt uns so sehr, wir müssen einander lieben. Wir müssen, und ich beziehe das jetzt mal auf unseren Umgang mit Kindern. Wir müssen. Denn Gott ist Liebe. Und das müssen andere erfahren. Und da dürfen wir mit unserer Lieblosigkeit nicht im Weg stehen. Ich beschreibe dir mal das Herz dieses Gottes. Das Herz, das du siehst, wenn du Jesus siehst. Dieser Gott sah dich, als du deine ersten Schritte gemacht hast. Und er hat gespannt zugeschaut, wie weit du schaffst. Und als du deine ersten Worte gesprochen hast, oder vielleicht noch besser, als du deine ersten Worte lesen konntest, meine Tochter ist gerade da dabei, da hat Gott dir zugeschaut und er hat zwei, drei Engel zum Applaudieren zusammengerufen, als es klappte. Dieser Gott erinnert sich heute noch an jede deiner Tränen, die du geweint hast unter der Decke, Tränen, die deine Eltern nie bemerkt haben und die du heute vergessen hast. Er kennt sie noch, erinnert sich noch. Gott ist der Einzige, der noch weiß, wie dein Kinderlachen klingt. Außer man hatte damals schon in deiner Kindheit Videoaufnahmen. Sonst ist Gott der Einzige, der noch weiß, wie dein Kinderlachen geklungen hat. Und als du dein Ketka umgebaut hast, tagelang, und hast so ein multiplexes Gefährt daraus gebaut mit allem Pipapo dran, und als dein Vater nach Hause kam und keine Zeit hatte, es sich noch anzuschauen und auch keine Lust hatte, mit dir noch rauszufahren und du alleine gefahren bist, da war Gott dabei, er hatte Zeit. Er hatte Zeit und ich bin sicher, er hat sich gefreut über deine Fantasie und dein Geschick, das auch auszuführen. Und er träumte mit dir von deiner Zukunft, wenn deine Zukunftsträume andere albern fanden. Vielleicht wolltest du Schauspieler werden. Und dein Vater fand Ingenieur besser. Vielleicht hast du das tatsächlich erlebt, dass deine Eltern über deinen Kopf hinweg irgendwie bestimmt haben, was du tun wirst, dass du was Ordentliches lernst oder so. Gott hat mit dir getrauert, als ein Traum zerbrach. Verstehst du, was ich sagen möchte ist, Gott ist im Grunde ein viel wirklicherer, näherer Vater, als es deine Eltern sein können. Deinen Eltern hat Gott dich anvertraut für ein paar Jahre. Und vielleicht haben sie es sehr gut gemacht und du hattest es leicht, Gottes Liebe zu erkennen, weil du sie in ihm gesehen hast. Und vielleicht haben sie es nicht gut gemacht und sie haben versagt. Aber in dieser Zeit damals und heute immer noch, wo deine Kindheit längst vorbei ist, hast du eigentlich einen Vater, der dir viel näher ist, der viel, viel realistischer, viel wirklicher dein Vater ist. Und seine Liebe, sagt Johannes, seine Liebe zu dir will ein Ziel erreichen. Sie will ein Ziel in dir erreichen. Ich weiß nicht, ob sie schon erreicht hat. Dieses Ziel lautet, du sollst lieben können. Du sollst selber lieben können. Lieben können, weil du Gottes Herz kennst. Und möglicherweise sitzen hier Leute, die brauchen Heilung. Gottes Liebe hat eine heilende Wirkung. Gottes Liebe zu erkennen, verändert viel. Nicht immer ganz schnell. Glaub ihm, dass er dich liebt, wenn du weißt, dass da Schmerzen sind in deinem Leben. Nimm sie an, diese Liebe. Lass dich lieben. Und solltest du spüren, dass da Verletzungen sind, die zu tief liegen, dann ist es vielleicht nötig, dass du mit jemandem zusammen diese Punkte in deinem Leben nochmal anschaust. Im Geist oder tatsächlich an diese Orte zurückgehst, wo das war. Und diesmal aber mit Gottes Liebe hingehst. Mit einem Vater, der dich liebt, von dem du weißt. Damit er etwas heilen kann, was immer noch offen ist. Damit du leben kannst. Damit du lieben kannst. Zum Schluss noch ein letztes. Vom Vater und Mutter sein. Du sollst selber ein guter Vater und eine gute Mutter sein. Gott braucht dich als guten Vater und gute Mutter, damit Kinder seine Liebe entdecken. Gott braucht Menschen, die lieben. Ich sage das mal noch ein bisschen deutlicher. Sein Wunsch ist, dass du Gottes Liebe für andere Menschen wirst. Dass du Gottes Liebe für andere Menschen wirst. Natürlich denke ich jetzt mal dabei, zuerst an deine eigenen Kinder. Aber auch wenn du gar keine Kinder hast, du bist immer ein Mensch, der für Schwächere, für Jüngere, für andere einer sein kann, der Gottes Liebe für sie wird. Ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter für jemand anderen wird. Ich mache es jetzt mal zum Schluss in einigen Punkten noch ganz konkret, wie das aussehen könnte. Wie wird man Gottes Liebe für andere? Der erste Punkt ist, zeig deinen Kindern, dass sie wertvoll sind. Zeig es ihnen immer und immer wieder, dass dieser Clip stimmt. Du bist wunderbar, so wie du bist. Und zwar, zeig es ihnen nicht nur dann, das fällt uns ja leicht, wenn sie was Gutes gemacht haben, sondern zeig es ihnen bewusst auch mal dann, wenn sie Mist gebaut haben. Wenn alles daneben ging. Anerkennung. Eins dieser Dinge. Anerkennung. Das zweite, Gottes Liebe hat Zeit. Deine Liebe muss sich in Zeit ausdrücken. Kein Mensch glaubt dir, dass du jemanden liebst, wenn du nicht Zeit für ihn hast. Und auch seine Kinder werden es dir nicht glauben. Für etwas Wertvolles hat man Zeit. Kämpfe um Zeit mit deinen Kindern. Heute Morgen saß ich an der Predigt und ungefähr an diesem Punkt. Und meine Kinder kamen rein und fragten, hast du heute Zeit, Playmobil mit uns zu spielen? Und ich dachte, ich werde einen Termin heute Abend absagen, um Zeit zu haben. Das Dritte, Vertrauen und Verantwortung. Gott traut uns etwas zu. Gott geht immer Risiko ein, indem er uns etwas anvertraut, von dem er weiß, vielleicht kriegt das nicht hin, aber vielleicht doch. Und er vertraut uns etwas an, auch wenn es in die Hose gehen kann. Sag solche Sätze wie, das kannst du noch nicht. Sag sie leise oder sag sie nur im Notfall, wenn dein Dreijähriger gerade in den Keller geht und die Motorsäge holt oder so. Dann würde ich es schon sagen. Aber sag die Sätze, ich bin sicher, du schaffst es. Sag diese Sätze laut und oft. Sei ein Ermutiger, sei ein Applaudeur. Vertraue deinem Kind Verantwortung an. Oder jetzt, wenn es nicht dein Kind ist, dem Teenager, mit dem du zusammenarbeitest. Irgendwo hier in der Gemeinde vielleicht. Vertraue ihm Verantwortung an. Das wird ihn wachsen lassen. Das Vierte, verschenke Loyalität und Treue. Gott ist so, wir bauen Mist und er ist uns trotzdem treu, er ist loyal. Ich denke oft an eine Geschichte, die jemand mal erzählt hat. Aus seiner Kindheit. Er sagte, ich hatte eine Phase in meiner Kindheit, da war ich jemand, über den Eltern nicht stolz sein können. Wir haben Autos geknackt. Als Teenager mit einer Bande so. Ich war zwar nicht so mittendrin, aber ich war einmal dabei. Wir haben Autos geknackt und das Auto war das geklaut. Mein Vater war ein angesehener Mann. Im Dorf oder in der Stadt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls, als ich zu Hause ankam, saßen meine Eltern im Foyer und weinten und ich wusste schon, sie haben es rausbekommen, das mit dem Radio. Und er ging mit seinem Vater, das Verhältnis war nicht das Beste zu diesem Vater, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Polizei. Und der Polizist hat angefangen, auf sie einzureden, ihn klein zu machen und auch noch davon zu reden, dass es immer Kinder aus den besten Familien sind und so. Und er sagt, ich weiß noch wie heute, wie mein Vater sich zwischen den Polizisten und mich stellte und sagte, Finger weg von meinem Sohn. Finger weg von meinem Sohn. Und er sagt, das ist für mich heute ein Bild für Gott. Dieser eine Satz, Finger weg von meinem Sohn. Das mag pädagogisch unklug gewesen sein, weiß ich nicht. Gott ist manchmal auch pädagogisch unklug. Er ist loyal. Er steht zu uns. Das ist Gottes Art. Werde so einer für deine Kinder. Und das Fünfte, verschenke Ehrlichkeit. Du bist nicht Gott und deine Kinder wissen das. Du hast Fehler. Steh zu diesen Fehlern. Sei ehrlich. Steh zu deinem Versagen. Entschuldige dich bei deinen Kindern, auch wenn sie erst 3 sind. Es wird immer schwieriger, wenn sie einmal 14 sind. Übe es ein, wenn sie noch klein sind. Sag Entschuldigung für Dinge, die du nicht richtig gemacht hast. Und du wirst in ihren Augen nichts verlieren, sondern du wirst gewinnen. Man könnte noch ganz viel sagen zu dem, wie man Gottes Liebe wird für andere. Aber das ist deine Aufgabe. Und ich sage jetzt mal, das ist 100-mal wichtiger, als sie christlich zu erziehen, was wir so darunter verstehen. Das ist 100-mal wichtiger, als ihnen schon ganz früh biblische Geschichten beizubringen, damit sie das kennen. Oder ganz früh Werte zu vermitteln. Alles das ist wichtig auch. Ohne Liebe allerdings ist es wertlos. Oder ich würde fast sagen, ohne Liebe ist es sogar kontraproduktiv. Ich habe schon ab und zu erlebt, dass Teens tief enttäuscht waren von ihren Eltern und sich losgesagt hatten, nur darauf warteten, dass sie ausziehen können. Nichts mehr wissen wollten davon. Und ich habe manchmal gewünscht, hätten die Eltern doch wenigstens versteckt, dass sie Christen sind. Denn das werfen die Kinder jetzt noch mit über Bord. Wenn Christen so sind, dann danke. Gottes Liebe für andere werden. Das heißt geistliche Elternschaft. Ich wünsche dir das sehr. Ich wünsche dir, dass du, das steht bei dir auf eurem Zettel, habt ihr einen Zettel gekriegt heute rein, weiß ich gar nicht. Bei den Action Steps, nickt mal jemand, wenn ihr einen Zettel gekriegt habt. Ja, super, okay. Ihr habt sie, ich habe nämlich noch keinen gesehen. Das steht da, nochmal zusammenfassend. Wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe. Danke Gott jeden Tag für das Geschenk deiner Kinder, wenn du sie siehst das nächste Mal. Und das Zweite, geh da dran an die Verletzungen, die es gab in deiner Kindheit, damit Gottes Liebe dich verändern kann. Er ist dabei, er hat ein Ziel mit dir. Geh da ran und wenn du Hilfe dazu brauchst, dann geh diesen Schritt und such dir Hilfe. Und das Letzte, lass dich lieben und liebe. Damit meine ich diese letzten Punkte eigentlich. Lass das konkret werden. Die Band singt jetzt ein Lied. Dieses Lied bedeutet mir sehr viel. Es beschreibt in schönen Bildern Gottes Herz. Gottes Herz. Und man könnte es auch so hören, es könnte in Bildern das beschreiben, was du für Kinder, für andere Menschen sein könntest.